Hast du schon einmal irgendwo alte Spuren entdeckt? Vielleicht so, als du am Aufräumen warst, irgendwie auf dem Dachboden und alte Erbstücke von deinen Eltern, Urgroßeltern oder Urgroßeltern ans Tageslicht kamen, wo du dich dann gefragt hast, ja, was mache ich denn damit? Was ist denn die Geschichte hinter diesem Teil, was du gesehen hast, den Gegenstand? Und das ist manchmal eine ganz spannende Suche, auf alten Wegen Geschichten zu erkunden und dann festzustellen, wenn man sich da rein vertieft, gerade bei so familiären Geschichten, dass diese alten Geschichten oft auch uns persönlich noch berühren, dass sie irgendwas mit uns zu tun haben und dass sie uns irgendwie geprägt haben oder dass wir Lektionen lernen können aus diesen alten Geschichten. Wir starten heute eine neue Predigtreihe, die wir unter den Titel gestellt haben, Alte Spuren, neue Wege. Und da soll es darum gehen, dass wir alte Geschichten anschauen aus dem Alten Testament. Wir haben so einen Fokus gesetzt auf diese Phase des Volkes Israel, nachdem es aus Ägypten herausgeführt wurde, aber noch nicht im verheißenen Land war. So diese Zwischenphase in der Wüste, wo ganz viele Sachen passiert sind, da wollen wir drauf schauen und das nicht nur irgendwie als nette alte Geschichten abtun, sondern uns immer fragen, ja, was steckt für uns drin? Letztendlich waren das Menschen, die unterwegs waren mit Gott und wir sind auch Menschen, die ein paar tausend Jahre später mit Gott unterwegs sind und Menschen sind Menschen. Wir ticken immer noch ähnlich. Und deswegen können wir Lektionen lernen aus diesen alten Geschichten und schauen, wo sind vielleicht in diesen alten Spuren, auf diesen alten Spuren neue Wege für uns? Wo spricht Gott uns an, dass wir neu loslegen können, um etwas mit ihm zu erleben, ihn zu erfahren? Ich möchte uns hineinnehmen in die erste Geschichte, die wir hier anschauen wollen. Und das ist die Geschichte der Kundschafter. Und da lesen wir aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 13, und dann hangeln wir uns da so durch. Nun sprach der Herr zu Mose, schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Da ist diese Verheißung für dieses Land, was hier wieder aufblitzt. Und diese Verheißung für das Land Kanaan, das heutige Israel, das ist eine uralte Verheißung von Gott. Das ist jetzt nicht hier gerade mal so eben reingeredet worden, sondern das liegt schon hunderte von Jahren zurück, als Gott Abraham berufen hat, wo er gesagt hat, ich möchte aus dir ein großes Volk machen und ich werde euch ein Land geben, das Land Kanaan, das ihr in Besitz nehmen sollt. Und das ist schon hunderte von Jahren her. Und in den ganzen hunderten von Jahren ist eigentlich da herzlich wenig passiert, was diese Landverheißung anging. Das heißt, diese Verheißung, die steht hier im Raum und das Volk Israel, das war dann unter Joch, unter ägyptischer Herrschaft, ne, Sklaverei und Frondienste und sie müssen Pyramiden bauen und denen ging es nicht gut. Und Gott hat sie durch Wunder herausgeführt, nicht damit sie nur frei sind und jetzt irgendwie frei leben. Die Frage ist, wo sollen sie denn leben? Gott hat ein Geschenk für sie und das ist das Land der Verheißung. Da sollen sie hineingehen, da sollen sie Fuß fassen, das Land sollen sie in Besitz nehmen, da soll es ihnen gut gehen, da sollen sie zur Ruhe kommen und fröhlich und friedvoll leben, ohne dass da Feinde sie irgendwie dann angreifen. Und jetzt geht es darum an dieser Stelle, dass das Volk Israel jetzt vor diesem Land steht. Und die Verheißung, die ist da, die ist hinter ihnen, wo Gott ihnen zuspricht, ja, das ist das Land, was ich euch geben werde. Und Mose sagt jetzt den Kundschaftern, okay, ich wähle jetzt hier 12 Kundschafter aus jedem Stamm ein, geht in das Land auskundschaften. Mal gucken, was Gott uns da für ein Land verheißen hat, wie sich das wirklich anfühlt. Um diese Begebenheit soll es gehen. Hast du dich schon mal persönlich gefragt, was ist mein persönliches Land der Verheißung? Was ist dein Kanaan? Was hat Gott in dein Leben hineingesprochen, wo er sagt, da ist noch ein Land, wo du noch nicht drin bist, was aber bereit liegt für dich als Geschenk von mir und du sollst Schritte in dieses Land tun. Du sollst Land einnehmen, du sollst Land in Besitz nehmen. Und ich glaube, dass Gott für jeden Einzelnen so ein Land der Verheißung hat. Ich glaube, dass Gott für uns als Gemeinde so ein Land der Verheißung hat, wo er sagt, da gibt's noch mehr. Sei nicht zufrieden mit der Zwischenzeit, sei nicht zufrieden mit dieser Wüste, sondern es gibt ein Kanaan, was ich für dich bereithalte, was für dich persönlich da ist. Und das ist die Frage für dich persönlich, was empfindest du von Gott, was dieses Land der Verheißung sein könnte? Wo möchte Gott dich vielleicht hineinführen? Ich möchte ein paar Beispiele nennen, um das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, was das denn sein könnte. Ich glaube, dass Gott grundsätzlich so Verheißungen gibt für uns heute. Das sind so Reich Gottes Verheißungen. Worum geht's eigentlich? Was beinhaltet das Reich Gottes, was wir erleben können und auch schon erleben, aber was wir noch mehr erleben dürfen? Das ist zum Beispiel das Leben in Freiheit. Als wir Christ geworden sind, als wir Jesus angenommen haben, da haben wir Vergebung unserer Schuld und Sünde erfahren. Und da sind wir Kinder Gottes geworden. Genauso wie das Volk Israel aus Ägypten, aus dieser Knechtschaft herausgeführt wurde. Und dann waren sie frei. Dann waren sie, ich sag mal, keinem mehr hörig, außer nur Gott. Und sie waren nicht geknechtet, sondern sie waren freie Menschen. Und ich glaube, die allermeisten haben das hier erlebt, dieser Wandel des Lebens, dass auf einmal die Sünde, die uns irgendwie, ja, klein gehalten hat und geknechtet hat, dass wir Freiheit erlebt haben. Und trotzdem glaube ich, gibt es immer noch ein Land der Verheißung auch auf diesem Feld des Lebens. Nur weil du dich einmal zu Jesus bekehrt hast und Ja zu ihm gesagt hast, heißt nicht, dass du heute in vollkommener Freiheit lebst. Vielleicht hast du heute in deinem Leben Dinge, wo du sagst, ja, eigentlich bin ich da unfrei. Vielleicht hast du Sachen zugelassen in deinem Leben, vielleicht hast du dich geöffnet für manches, was nicht gut ist. Vielleicht musst du zugeben, wenn du ehrlich bist, dass du da und da gebunden bist, dass du neu versklavt bist an irgendwelche Sachen, obwohl du einmal Freiheit hattest, aber du lebst nicht in der vollkommenen Freiheit, vielleicht. Dann möchte ich dir zusprechen, dass da ein Land der Verheißung, ein Land der Freiheit für dich ist, wo du hineingehen sollst, stärker als bisher. Und du musst dich nicht zufrieden geben mit dieser Wüstengeschichte und sagen, okay, jetzt bin ich zwar einerseits frei, aber ich bin noch nicht im Land der Verheißung, ich hänge jetzt irgendwo hier zwischen. Dazwischen hängen macht keinen Spaß, ja, und Wüste ist kein schöner Ort, wo man leben will. Wir hatten vor ein paar Wochen die Gemeindekonferenz mit Ingolf Elzel, wo wir das Thema hatten, so die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist auch so ein Land der Verheißung. Ich glaube, hier auf dieser Erde haben wir nie das vollkommene Maß und all die Fülle des Heiligen Geistes, wie sie im Himmel ist, aber wir könnten immer mehr bekommen. Die Frage ist, wo stehen wir gerade jetzt? Und wo stehst du in deinem Leben? Wo stehen wir als Gemeinde? Gibt es nicht da auch noch ein Land der Verheißung für die Kraft des Heiligen Geistes, wo wir stärker hineingehen können? Und ist uns das bewusst und gehen wir diese Schritte da hinein? Es kann ein Land der Verheißung für dich sein, so diese Zusagen, dass Gott gerne unser Leben heilen möchte, dass er uns nicht nur retten möchte, sondern dieses Wort für retten und das Wort für heilen, das ist im Neuen Testament dasselbe Wort. Das heißt, Gott ist nicht nur daran interessiert, dass unsere Sünden vergeben sind, sondern Gott möchte unser Leben wiederherstellen und das in Ganzheit. Er möchte körperlich uns dienen und eingreifen, aber er möchte auch unser Innerstes, unser Herz heilen, dass wir immer mehr in sein Bild umgeformt werden. Und vielleicht sagst du, wenn du auf dein Leben schaust, Mensch, ich habe schon das und jenes erlebt, aber da gibt's definitiv auch noch Punkte meines Lebens, da ist noch keine Heilung passiert. Und das merkst du vielleicht, wenn du mit anderen Menschen zusammenkommst und dann kommt eine komische Bemerkung vielleicht, ne, die vielleicht gar nicht so komisch ist, aber du reagierst verletzt aus deinem verletzten Herzen. Und da merkst du, in dir ist noch ganz viel Unheil, da ist noch ganz viel Wund. Dann möchte ich dir zusprechen, es gibt ein Land der Verheißung für die wunden Herzen. Dann mach dich doch auf und bleib nicht stehen, sondern sei dir bewusst, es gibt Verheißungen Gottes für wunde Herzen und für wunde Personen. Vielleicht empfindest du aber auch, dass du diesen Frieden und diese Freude, die Gott doch eigentlich geben möchte und verheißen hat, dass du dies nur bruchstückhaft erlebst. Dass es mal da ist, mal ist es nicht da, du kannst es irgendwie nicht so festhalten und du bist viel in deinem eigenen Denken, in deinem eigenen Fühlen, dann gibt's immer noch mehr, wo Gott dich mit Frieden und Freude und Freiheit beschenken möchte. Dann bleib nicht stehen, wo du bist, sondern streck dich danach aus, dass Gott dich beschenkt und dass Gott dich zur Ruhe führt. Im Alten Testament war es interessanterweise so, dass Gott das Land verheißen hat und er hat gleichzeitig verheißen, wenn ihr in dem Land wohnt, dann werdet ihr dort Ruhe haben und Ruhe finden. Also Ruhe ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für unsere heutige Zeit, dass wir Ruhe bei Gott finden. Olga hat eben dieses Beispiel erzählt, dass die Woche stressig war. Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir stressige Wochen haben. Und über all dem Stress dieser Welt, über all dem Stress des Alltags, liegt immer, das ist meine Überzeugung, die göttliche Verheißung der Ruhe bei ihm. Und trotzdem ist es immer schwierig für uns, in diese Ruhe einzutauchen, wenn alles so stressig ist. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung und es ist ein ganz bewusster Kampf zu sagen, okay, wie kann ich in diese Ruhe eintauchen, die mir verheißen ist? Wie kann ich in dieses Land gehen, was sich hier auftut, das Land der Ruhe? Was ist dafür notwendig, dass ich hier bin und nicht da bin? Und da müssen wir Entscheidungen treffen. Da müssen wir vielleicht manches sein lassen, da müssen wir unser Leben vielleicht ändern an manchen Punkten, da müssen wir auch aktiv beteiligt sein. Nur weil es die Verheißung gibt der Ruhe, heißt es nicht, dass wir automatisch auch dann in diese Ruhe erleben. Wir müssen da hineingehen. Dazu sage ich gleich noch was. Es gibt diesen Punkt, wo wir uns nach Gerechtigkeit sehnen, wo das Reich Gottes sich ausbreiten soll, auch das Wesen Gottes sich ausbreiten soll und wo, glaube ich, auch noch ein Land der Verheißung ist, wo wir als Christen aufstehen sollen, dass wir in den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, dass wir aktiv mitgestalten, auch die Gesellschaft mitgestalten, auch unsere Stimme erheben für die Dinge, die Gott wichtig sind. Vor ein, zwei Wochen war dieser Walk for Freedom gegen Menschenhandel, wo sowas aufleuchtet. Wir stellen uns gegen etwas und wir prangern Missstände an. Heute werden wir am Ende des Gottesdienstes auch noch einen Beitrag hören über das Thema Abtreibung, wie man praktisch helfen kann, Frauen, die mit diesem Thema konfrontiert sind. Auch da gibt es ein Land der Verheißung, wo wir auf diesen Feldern etwas bewegen können und Land einnehmen können. Ich glaube, grundsätzlich im Reich Gottes gibt es Verheißung für Wachstum. Verheißung, dass Menschen zum Glauben kommen können, noch mehr als bisher. Das Reich Gottes ist wachstümlich, das Reich Gottes ist kraftvoll, Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist und er möchte nicht, dass wir irgendwie uns zufrieden geben mit dem, was da ist, sondern dass wir uns sehnen und danach ausstrecken, dass Gott noch mehr gibt von dem, was er eigentlich tun will. Ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Letzte Woche haben wir Taufe gefeiert, oder? Ja, letzte Woche. Das war gut. Und der Gottesdienst, der zweite Gottesdienst, der war schon wieder bärenvoll. Ja, es waren 270 Leute da. Und im ersten Gottesdienst waren, glaube ich, 160 Leute da. So rechne mal zusammen, die kriegen wir gar nicht mehr alle in einen Gottesdienst. So, also schwierig, ne? Ich bin so froh, dass Gott Segen gibt, dass Leute ihn erleben. Und trotzdem weiß ich, es gibt noch ein Land der Verheißungen für uns, wo noch mehr möglich ist. So, wir sind dabei, Geld zu sammeln. Heute wurden wieder hier Scheiben nachgelegt, ne? Ihr seht, für unser Bauprojekt sind wir bei ungefähr 500.000 Euro knapp angekommen, was richtig gut ist. Aber es gibt ein Land der Verheißung, wo wir noch nicht drin sind. Sowohl was die finanzielle Versorgung angeht, als auch dieses Bauprojekt, als auch das Grundstück. Es gibt noch mehr, wo Gott hineinwirken möchte mit uns gemeinsam, was er für uns bereithält. Okay, vielleicht hast du aber ganz andere Themen, die ich jetzt gar nicht angetippt habe, wo du sagst, ja, Gott hat mir eine persönliche Zusage gegeben, in dem Feld, da hat er noch was für mich vor und ich bin noch nicht da. Und es ist gut, wenn du das spürst und wenn du das weißt und wenn du das noch nicht abgehakt hast. Vielleicht ist es schon lange her, vielleicht liegt es irgendwo in der Schublade oder irgendwo in deinem Tagebuch aufgeschrieben oder irgendwo in der Bibel, da ist irgendwie so ein Vers und hast du dir Punkte notiert. Dann lade ich dich ein, hol die Verheißung Gottes für dich persönlich wieder raus. Das Volk Israel hatte die Verheißung, das Land einzunehmen, und Mose war dabei, Kundschafter auszusenden, in dieses Land hineinzugehen. Ich lese ab Vers 17. Mose gab den Spionen folgende Anweisung mit auf den Weg. Nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann ins Gebirge hinauf. Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. Ein ganz interessanter Auftrag, ja, den Mose hier den Kundschaftern gibt, den 12 Männern, wo das Land der Verheißung vor ihnen liegt, Kanaan liegt vor ihnen, und er sagt, hey, wir brauchen Fakten jetzt, ne? Geht mal in das Land rein und dokumentiert mal, was ist denn das eigentlich für ein Land? Ist das wirklich toll? Ist das wirklich fruchtbar? Wie stark sind die Gegner? Wie groß sind die Städte? Macht mal einen ganz detaillierten Bericht. So typisch deutsch, ja, so hier, wir brauchen Fakten, und dann kommt die Ansage zurück mit dem Bericht. So stelle ich mir das vor. Eine Sache finde ich spannend in dem Bericht, wo ich mich frage, was für eine Bedeutung hatte das denn? Er sagt nicht nur, macht diesen detaillierten Bericht, sondern geht in das Land und bringt etwas aus dem Land mit, Früchte. Also nicht nur Fakten liefern, wie das Land ist, sondern möglichst etwas mitbringen und herankarren an tollen Früchten, dass man dann sehen und schmecken kann, wie das Land der Verheißung wirklich ist. Ganz viel läuft bei uns hier im Westen über den Kopf, ne? Ja, stimmt, das Land der Verheißung ist gut, ja, ja. Und man macht da überall die Haken dahinter und sagt, ja, okay, toll, und jetzt erstens, zweitens, drittens. Also wir sind so kopfgesteuert. Und Mose, er gibt den Auftrag, bringt Sinneserfahrung mit. Dass andere Sinne angesprochen sind, dass das den Leuten bildhaft dargestellt wird, wie toll dieses Land ist, damit sie sagen, Mensch, wenn schon die Früchte, die ihr Kundschafter hier mitgebracht habt, wenn die schon so toll sind, dann ist da bestimmt noch mehr Tolles in dem Land. Deswegen bin ich bereit, in dieses Land zu gehen. Vielleicht mehr, als wenn ich nur Fakten habe, aber nichts schmecke und nichts spüre. Wir ticken so, ne? Also wir brauchen oft diese persönlichen Erfahrungen, die über unseren Kopf auch hinausgehen, wo unsere Herzen, unsere Sinne berührt werden. Ich glaube, dass Gott fortwährend dabei ist, uns als Gemeinde, aber auch uns persönlich, solche Kostproben, ich sag mal, heranzukarren aus dem Land der Verheißung. Wo er mit all seinen Verheißungen, die er uns gegeben hat, und wo er uns Geschmack machen möchte auf dieses Leben im Land der Verheißung, da bringt er Sachen uns ganz nahe und präsentiert sie uns und zeigt uns, hey, ist das nicht eine schöne Frucht? Sieht doch gut aus, oder? Da hinten ist noch mehr. Möchtest du nicht probieren? Greif doch mal zu. Wenn du mehr willst, hier ist der Weg. Und das macht er durch seinen Heiligen Geist. Ganz unterschiedlich, ganz vielfältig. Wo du im Gottesdienst bist, Und da ist eine starke Lobpreiszeit, wo Gottes Gegenwart sich lagert, und du bekommst das Gespür, boah, das ist richtig schön hier. Gott ist da. Und gleichzeitig kommt der Gedanke, boah, es gibt noch mehr von Gott. Es muss noch mehr geben. Ich habe Sehnsucht nach mehr. Wo du vielleicht Menschen hilfst in deinem Alltag und denen tust du was Gutes und wirst dadurch gesegnet, dass du auch etwas bekommst. Freude. Du weißt, das war genau der Wille Gottes, ich habe genau das Richtige getan, und du hast die Sehnsucht, das Land der Verheißung einzunehmen und noch mehr in diese Schiene tätig zu sein und wirken zu können, weil du weißt, das ist genau das, was Gott will. Oder du empfängst vom Heiligen Geist einen kleinen Eindruck, wo er zu dir redet, und dann gibst du es einer Person weiter und die ist dadurch auferbaut. Und gleichzeitig bekommst du das Gespür, boah, cool, Gott hat mich gebraucht. Wie toll wäre das, wenn er mich öfter, regelmäßiger gebrauchen würde. Und du bekommst Geschmack auf das Land der Verheißung, was noch bereit liegt. Und da kannst du die ganzen Felder durchgehen. Gott kommt mit seinem Geist und er macht uns Geschmack auf mehr. auf dieses Land der Verheißung, was bereit liegt. Jede Taufe, die wir feiern, jede Person, die wir aufnehmen in der Gemeinde, macht mir Geschmack auf mehr, wo ich sage, super, wieder 11 Leute getauft. Wie cool wäre das, wenn wir sonntags mal wieder 20 oder 30 oder 40 Leute taufen würden. Wenn ich Statistik mache am Ende des Jahres für die Mitgliederversammlung, wo wir dann sehen, was hat sich bewegt in dem Jahr, und dann sehe ich, da sind 30, 40 Leute dazugekommen, das macht mir Lust auf mehr. Da sage ich, klasse, da ist Bewegung. Wie wäre das, wenn wir mal ein Jahr haben, wo wir 50 Leute aufnehmen? Und dann sehe ich, wo wir uns bewegen, ja, als Gemeinde von der Mitgliederzahl. Es geht mir nicht um Zahlen, sondern es geht mir um die Menschen, die dahinter stecken und die Lebensgeschichten. Und ich sehe, boah, da tut sich was, da baut sich was auf. Ich wünsche mir, dass Gott noch mehr tut. Das Land der Verheißung, was für uns bereit liegt. Frag dich doch mal, wo hast du in deinem Leben diese Kostproben schon geschmeckt? Wo hat Gott dir was dargereicht und du hast in dir das Gefühl gehabt, ja, das ist so wie so eine Anzahlung, das ist gut, Gott spricht mich an, aber ich habe die Sehnsucht nach mehr. Bei welchen Themenfeldern in deinem Leben ist das passiert? Wo hat das Widerhall in deinem Leben geweckt? Und dann ist die Frage, ist das noch aktuell? Hast du noch die Sehnsucht nach dem Land der Verheißung oder ist da inzwischen schon wieder so viel drüber gekommen, ne? Alltagsstress, so andere Themen, die auch wichtig sind, so dass es nicht mehr präsent ist? Dann habe ich den Glauben, dass der Heilige Geist heute diese Kostproben dir wieder neu zum Leben erweckt und dir wieder neu vorhält und sagt, habe ich nicht damals dir schon was hingehalten und du hast es geschmeckt und da war schon was im Herzen verankert, dass da mehr möglich ist? Ich lade dich ein, das wieder neu zu nehmen. Ich glaube, das wird der Heilige Geist heute tun. Manchmal kommen solche Kostproben durch Bibelverse zu uns, wo wir sagen, oh, ich bin so angesprochen und wir strecken uns aus nach mehr. Manchmal kommen solche Kostproben durch Erfahrungen, die wir machen, wenn wir vielleicht auch mal außerhalb unseres normalen Kontextes auf Missionseinsatz sind, im Ausland sind, eine andere Gemeinde besuchen, eine Konferenz besuchen und wir bekommen Geschmack auf das, was möglich ist mit ihm. Unabhängig vom Ort, wo du sagst, okay, ich komme wieder zurück und ich habe diese Sehnsucht, dass auch Gott sich hier so zeigt, in meinem Kontext, gerade hier. Oder du hast die Sehnsucht danach, wenn Menschen ihre Lebensberichte weitergeben und Geschichten erzählen, wie er wirkt. Dass Leute, die in kaputten Beziehungen waren, dass die Heilung erlebt haben und Wiederherstellung passiert ist. Und du selbst in deiner Lebenssituation, du hast auch kaputte Beziehungen. Und dann reicht Gott dir durch den Lebensbericht einer anderen Person eine Frucht dar und du bekommst Hoffnung für dich, dass es für dich und deine Beziehung ein Land der Verheißung gibt. Dann nimm das und dann geh da hinein und dann sei sicher, dass Gott dich in dieses Land der Verheißung führen wird, für dich persönlich, nicht nur für die eine Person, die das mal erlebt hat, sondern für dich persönlich, weil er derselbe Gott ist und da keine Unterschiede macht, was die Person angeht. Lass uns mal weiterschauen. Dann kommen die Kundschafter zurück. Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet haben, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig, und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordanland. Ist irgendwie so ein ganz nüchterner Bericht, wo die Fakten auf den Tisch kommen, wo nichts irgendwie überdramatisiert wird, sondern man zeichnet das Bild, wie es so war. Und dieser Bericht enthält so zwei Seiten. Einmal, okay, dieses Land der Verheißung ist ein Land von Milch und Honig. Tatsächlich, ja, hat Gott so versprochen, ein Land von Milch und Honig, also ein fruchtbares Land. da wo Herden grasen können, wo Milch produziert werden kann, Bienen, die umherschwirren, ja, und Blüten bestäuben und so, also wo es normal fruchtbar zugeht und wo Früchte wachsen. Also man kann sagen, es ist an sich lohnenswert, dieses Land der Verheißung. Alles wächst da, was man zum Leben gut braucht. Aber auf der anderen Seite berichten dann die Kundschafter auch davon, dass dieses Land nicht frei ist, sondern das Land ist bewohnt. Und das ist eine große Tragödie. Weil wir wünschen uns immer, dass das Land der Verheißung unbewohnt ist, dass man einfach so hineingehen kann und dass man da keinen anderen trifft, den man erstmal rausschmeißen muss. Wir stellen uns das Land der Verheißung so vor wie ein Schlaraffenland. Kennt ihr die Kindergeschichte? Ich habe sie nicht mehr so ganz vor Augen. Ich musste überlegen, wie war das noch mit den gebratenen Hähnchen? Wuchsen die an den Bäumen oder kamen die in den Mund geflogen? Aber auf jeden Fall waren gebratene Hähnchen da in diesem Schlaraffenland und man musste nichts machen. Das heißt, die Menschen, die da gelebt haben, die waren versorgt mit allem und da waren keine Kämpfe da. Das war wie im Schlaraffenland halt, ne? Das Land der Verheißung ist aber kein Schlaraffenland, sondern da sind Völker, die leben schon da. Und die hat er hier aufgezählt, ne, mit den komischen Namen. Und die geben ihr Land nicht einfach so her. Und das ist eine große Herausforderung. Das Land unserer Verheißung ist umkämpft. Da gibt es Mächte, die nicht wollen, dass wir im Land der Verheißung wohnen, dass wir es in Besitz nehmen und dass wir uns an dem freuen, was Gott uns gegeben hat und geben möchte. Und das ist mal eine wichtige Erkenntnis. Das Land unserer Verheißung ist immer umkämpft. Es ist kein Selbstläufer, es ist kein Zuckerschlecken, es ist nicht alles easy, sondern hat mit Kampf zu tun. Trotzdem mag ich diesen nüchternen Bericht. Ich finde es schön, dass das hier nicht irgendwie an dem Punkt in eine Richtung gepusht wird und die Fakten unter den Teppich gekehrt werden. Man könnte ja auch sagen, hey, das Land Milch und Honig, ja, und Feinde gibt's gar nicht. Das wäre dann viel einfacher in der Kommunikation, ne, zu sagen, na komm, lass uns da reingehen und dann kommt vielleicht die Überraschung, das wäre dann schlecht. Aber um dieses Bild zu kriegen, wir wollen alle in das Land mitnehmen, wäre das ja viel einfacher, aber das wäre nicht fair. Und hier wird aber das neutrale, nüchterne Bild präsentiert, Vor- und Nachteile, Land der Verheißung. Und ich glaube, so sollten wir es auch machen. Es gibt das Land der Verheißung, aber es ist kein Selbstläufer. Es ist kein Schlaraffenland, sondern es gibt die Kämpfe, die damit einhergehen. Okay, wir lesen weiter. 4. Mose 13, Vers 31. Nee, erstmal Vers 30. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aha, also es waren 12 Kundschafter, 2 davon, die hießen Kaleb und Josua, die müssen wir uns merken, die anderen 10, die sind ganz egal, ja, die haben einen schlechten Ausgang genommen, okay? Also Kaleb und Josua sind unsere Leute und Kaleb, er macht sich hier zum Sprecher für diejenigen, die sagen, das Land ist toll und wir könnten sofort losgehen, dieses Land einzunehmen. Die Verheißung Gottes ist da und da sind zwar die Feinde, aber ist egal, wir gehen jetzt da rein. Glaubensstark, glaubensmutig, fast schon enthusiastisch, gottvertrauend, so waren sie, diese beiden, Kaleb und Josua. Sie haben die Herausforderung gesehen, aber sie waren bereit, diese Herausforderung anzupacken und den nächsten Schritt zu gehen. Und dann waren aber auf der anderen Seite diese 10 anderen Kundschafter. Und jetzt lass uns mal schauen, wie die das so betrachtet haben, die ganze Situation. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen auch. Okay, kriegen wir so ein bisschen mit? Eben haben wir einen recht neutralen Bericht gehört von den beiden Seiten. So sieht's aus im Land, das ist gut und das sind die Herausforderungen. Und jetzt wird hier immens übertrieben über diese negative Schiene. Das heißt, das Land der Verheißung, das wird jetzt von den 10 Kundschaftern dem Volk madig gemacht, indem gesagt wird, das Land ist gar nicht so gut. Wenn wir einen Fuß in das Land setzen, dann verschlingt das Land uns. Wir haben gar keine Chance, dieses Land in Besitz zu nehmen, weil da so viele Feinde sind. Und das sind keine kleinen Feinde, ja, die irgendwie so Schlümpfe sind oder so, sondern das sind Riesen. Die sind so groß, da haben wir überhaupt nichts dagegen zu melden. Wir können gar nicht gegen die kämpfen. Und alles kommt auf so eine negative Schiene. Und ich frage mich an diesem Punkt, wo ist Gott in ihrer Argumentation? Wo ist Gott? Ich meine, das waren noch 10 Kundschafter, die mit dem Volk Israel alles miterlebt hatten, genauso wie Kaleb und Josua. Die kommen doch von der Geschichte her aus Ägypten. Da waren sie versklavt und sie hatten keine Chance, da rauszukommen. Sie waren ein armes Volk, sie hatten keine Waffen, keine Möglichkeiten. Sie mussten das tun, was die Pharaonen wollten und so weiter. Und Gott hat wundersam eingegriffen, 10 Plagen, ja, geschickt und das ganze Programm aufgefahren und sie waren Zeuge davon. Und dann war der Weg frei, sie sind dann durch das Meer, was sich dann wundersam geteilt hat, trockenen Fußes hindurchmarschiert. Die pharaonische Armee, die hatte nicht das Vorrecht, da durchzukommen, ja, die sind dann da im Meer geblieben und Gott hat sie bewahrt vor den Feinden. Und dann die ganze Vorzeit da in der Wüste, wo sie auch viel erlebt hatten, Wolkensäule, Feuersäule und so weiter, übernatürliche Versorgung. Das heißt, die hatten Gott doch hautnah erlebt. Wir sehen uns doch manchmal danach, dass wir auch in diesen Zeiten gelebt hätten, wo wir diese krassen Wunder so erlebt hätten. Und die Spione waren dabei. Die 10 waren dabei. Und sie wussten, dass der Gott, der diese Wunder getan hatte, derselbe Gott ist, der die Verheißung gesprochen hat, ihr werdet dieses Land besitzen. Und jetzt verknüpfen sie das nicht. Sie haben die Wunder genommen, die Wunder miterlebt. Sie sind befreit worden und sagen vielleicht danke dafür, dass ich befreit worden bin. Aber sie nehmen Gott nicht mit in das Land der Verheißung, sondern jetzt sagen sie, okay, hier hört's auf. Jetzt da kommt der Kampf und ein bisschen Widerstand und so. Und Gott spielt keine Rolle mehr. Krass. Sehr krass. Ich finde krass, wie viel man mit Gott erleben kann und dann im nächsten Atemzug, bei der nächsten Herausforderung, spielt Gott keine Rolle mehr. Wie kann das sein? Hat man Gott nur oberflächlich erlebt und das Herz wurde gar nicht gepackt, das Herz wurde gar nicht berührt, man hat gar nicht eine persönliche Beziehung zu Gott aufgebaut in dieser Zeit? So muss es wahrscheinlich gewesen sein. Ich frage mich auch, was ist denn die Alternative? Also diese 10 Kundschafter, die sagen, das Land der Verheißung, da gehen wir nicht rein. Ja, und jetzt? Jetzt sind wir ja in der Wüste, okay? Und wenn man dann diese ganzen Berichte liest aus dieser Zeit, dann war die Argumentation so, ja, in Ägypten war es ja gar nicht so schlecht. Lass uns doch zurückgehen mit dem ganzen Volk nach Ägypten. Da hatten wir zu essen, ja, so. Gut, wir waren zwar versklavt, aber ist jetzt auch egal. Es war gar nicht so schlecht. Man versucht sich die Vergangenheit schön zu reden. Aber ist das die Alternative, zurückzugehen nach Ägypten? Keine gute Alternative. Ich frage mich, wo liegt wirklich der Unterschied zwischen den 10 Kundschaftern und den 2 Kundschaftern? Wo war der Knackpunkt? Ich meine, die waren gemeinsam auf Erkundung. Die haben alles dasselbe gesehen. Die haben dieselbe Faktenlage gehabt. Und dann kommen sie zurück und die einen, die sprechen in die Richtung und die anderen sprechen in die Richtung. Waren die irgendwie vom Kopf her anders drauf? Waren die einen schlau und die anderen waren dumm? Oder was war der Punkt? Hatten die anderen gute Augen, die anderen schlechte Augen? Ich glaube, es war das Herz. Es war eine Frage des Herzens. Die zwei Kundschafter, Kaleb und Josua, die hatten ein glaubensstarkes, vertrauensvolles Herz in die Fähigkeiten ihres Gottes. Die wussten, unser Gott ist treu. Wenn er in der Vergangenheit geholfen hat und er hat uns geholfen, dann wird er uns auch in der Zukunft helfen. In der Vergangenheit hat er gesprochen und die Sachen sind eingetroffen, dann wird er es auch in der Zukunft tun, wenn es um das Land der Verheißung geht. Und da waren sie fest in ihrem Herzen. Und die anderen 10, die hatten ein Herz voller Unglauben. Die konnten das nicht greifen. Die haben die Faktenlage gesehen, genauso wie die anderen, aber die haben es mit Augen des Unglaubens bewertet und da war keine Substanz da. Sie haben dann gedacht, ja, daraus wird nie was. Wir sind irgendwie zu schwach. Sie haben nur auf sich geschaut und Gott spielte keine Rolle. Ich kürze die Geschichte mal ein bisschen ab. Letztendlich die Folge war ja, dass das Volk sich an diese 10 Kundschafter geklammert hat und gesagt hat, ja stimmt, wir können das nicht. Und das Volk hat dann rebelliert gegen Mose und gegen Josua und Kaleb und das Volk wollte die umbringen, weil die bereit waren, das Land der Verheißung zu gehen. Und dann hat Gott gesagt, okay, stopp, jetzt eskalieren die Sachen, jetzt greife ich mal ein. Und Gott war bereit, das ganze Volk zu vernichten, weil die so voller Unglauben waren. Und praktisch seine ganze Geschichte, die er eigentlich vorhatte, hier zu begraben. Und dann gab es dann Auseinandersetzung mit Mose, wo Mose dann eingeschritten hat und dann mit Gott geredet hat und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, letztendlich war die Folge, dass diese 10 Kundschafter, die Ungläubigen, die wurden getötet als Strafe von Gott. Und das Volk Israel, das kam für 40 Jahre nicht in das Land der Verheißung, weil Gott gesagt hat, okay, wegen eures Unglaubens müsst ihr hier in der Wüste 40 Jahre lang Ehrenrunden drehen, bis die Generation des Unglaubens, bis die nicht mehr da ist. Aber eure Kinder, die unter 20-Jährigen, die sollen dann, wenn sie groß sind, das Land erobern und Josua und Kaleb auch. Die einzigen alten Hasen, die dabei sein durften, okay? Krass. Ja, und der entscheidende Punkt war das Herz dieser Menschen. Das waren nicht die Fakten, die dafür oder dagegen sprachen, sondern in dem Herz dieser Kundschafter ging es in die eine oder in die andere Richtung. Wie sieht dein Herz aus? Wie sieht dein Herz aus, wenn es darum geht, dass Gott dir Kostproben aus dem Land der Verheißung hinhält und dass er dich umwirbt und einlädt, den nächsten Schritt zu gehen und ihm zu vertrauen für das, was er noch mit dir vorhat. Wenn du in dein Herz schaust und ein Empfinden dafür hast, was spürst du da, was siehst du da? Ist es ein Herz voller Glauben und Gottvertrauen oder ist es ein Herz voller Unglauben und vielleicht ja Menschlichkeit, wo man denkt, okay, ich bin menschenfixiert, ich habe aber da Gott nicht so sehr drin in der Rechnung. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil das, glaube ich, auf alle möglichen Lebensbereiche hineinkommt. Ich glaube, so empfinde ich uns in der Gemeindesituation, ich glaube, dass wir in der Lage sind oder in der Situation uns befinden, dass wir noch stärker dieses Herz des Glaubens uns schenken lassen sollten von Gott. Wir haben große Herausforderungen vor, ja, die wir empfinden, wo wir sagen, ja, Gott möchte mit uns weitergehen, aber ich glaube, wir müssen uns noch mehr Glauben schenken lassen dafür. Und Gott möchte uns, glaube ich, alle umwerben, mich eingeschlossen, dass wir den nächsten Schritt gehen und dass wir unser Vertrauen ganz auf Gott setzen, um dass wir uns lösen von menschlichen Sachen. Nicht, dass wir die Fakten nicht anschauen, aber dass wir im Glauben gehen. Und da möchte Gott uns zusammenführen und zusammenbinden im Glauben an ihn. Wisst ihr, dieses Herz des Unglaubens, das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist nicht so, wo man sagen kann, ach, ist eine Lappalie, ob du jetzt da gläubig bist oder ungläubig bist, ob du jetzt da Gott vertraust oder nicht, das ist jetzt nicht so wichtig. Sondern hier kommt dieses Herz des Unglaubens zusammen mit Rebellion gegen Gott. Das heißt, wenn ich ein Herz des Unglaubens habe, dann nehme ich meinen Gott nicht ernst. Dann streiche ich das durch, was er gesagt hat. Dann mache ich mein eigenes Ding. Dann löse ich mich von ihm. dieses Herz des Unglaubens ist letztendlich auch ein Herz der menschlichen Autonomie, der Sünde, wo ich mein eigener Herr sein will. Das steckt ja letztendlich dahinter. Deswegen, wenn du merkst, Mensch, ich habe da dieses ungläubige Herz, dann nimm das dir zu Herzen und geh darüber nicht leichtfertig hinweg, aber sei dir sicher, dass Gott dich liebt und dass Gott dein Herz verändern möchte. Manchmal hat das Gründe, dass wir dieses ungläubige Herz mit uns herumschleppen. Vielleicht hast du mal geglaubt für Dinge im Land der Verheißung. Und Gott kam und hat dich umworben und du hast dein Vertrauen drauf gesetzt und dann ist es nicht so geworden an dem Punkt, wie du dir das vorgestellt hast. Und du bist enttäuscht zurückgeblieben. Und das hast du nicht gut bearbeitet, sondern du hast dann innerlich Gott den Rücken zugekehrt und die kalte Schulter gezeigt und du warst innerlich sauer auf ihn, weil er ja anders gehandelt hat, als du das wolltest und dein Vertrauen deiner Meinung nach wurde enttäuscht und du bist mit diesem Schmerz nicht in Kommunikation mit Gott gegangen, sondern du hast es mit dir alleine ausgemacht und du bist in deinem Herzen bitter geworden mit deinem Gott. Das kann eine Ursache sein für dieses Herz des Unglaubens. Und menschlich gesehen kann man sagen, hey, das ist eine menschliche Reaktion, die kann man verstehen. Aber letztendlich geht es immer darum, dass Gott uns einlädt, dass wir Vertrauen fassen und dass wir an unseren Gott glauben, dass wir mit ihm eng verbunden sind. Und Gott ist in der Lage, wie kein anderer Kardiologe, dass er unser Herz verändern kann. Gott, unser Vater im Himmel, er ist der Meisterkardiologe, er ist der Spezialist und er nimmt dein Herz, egal was für ein Herz es ist, und er berührt es und verändert es und er kann aus einem ungläubigen Herzen ein gläubiges Herz machen. Aber es hängt daran, ob wir bereit sind, ob wir das überhaupt wollen oder ob wir sagen, nein, ich bin ungläubig, ich bin halt da bockig und ich habe ein Recht, bockig zu sein und ich nehme Gott nicht mehr ernst und Land der Verheißung ist für mich schon lange gestorben und es tut sich eh nichts und du willst so bleiben, dann kannst du so bleiben. Aber es wird für dich nicht gut sein und es wird für uns nicht gut sein und am allermeisten leidet Gott selbst drunter, weil dieses Herz sich von ihm entfernt hat. Aber er umwirbt dein Herz, dass du wieder Glauben tankst und dass du mit ihm unterwegs bist und dass ja du einfach ihn ergreifst in deiner ganzen Abhängigkeit, die du vielleicht jetzt gerade verspürst. Letztendlich möchte Gott mit uns einen Schritt nach vorne gehen. Er möchte uns in das Land der Verheißung hineinnehmen und im Bild gesprochen, lasst uns doch diese Generation sein, die voller Glauben ist und das Land der Verheißung einnimmt. Lass uns doch nicht die Verheißung sein, die in der Wüste rumeiert und da 40 Jahre zubringt und die dann alle da krepieren und nichts davon haben, sondern lass uns doch lieber glaubensvoll in das Land der Verheißung gehen und schauen, wie sieht's denn wirklich aus? Und schauen, ja stimmt das denn wirklich, dass die Früchte, die wir schon hier schmecken, und wir schmecken ja schon ganz viel, dass da noch mehr ist. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass wir Gott eine Antwort geben. Alte Spuren, neue Wege. Frag dich doch persönlich, welche Verheißung Gottes hast du von ihm bekommen? Was schwingt in deinem Leben mit? Es kann schon lange her sein oder es ist immer noch brennend aktuell. Aber lass doch zu, dass Gott dein Herz neu umwirbt und dass du Schritte gehst im Vertrauen auf ihn. Und der erste Schritt ist der, dass wir mit unserem kleinen Glauben kommen und dass wir Gott unser Leben anvertrauen. Das ist der erste und wichtigste Schritt, in das Land der Verheißung zu kommen, dass wir überhaupt mit Gott Kontakt aufnehmen. Und vielleicht bist du hier und das Thema war ein bisschen anstrengend für dich oder du kannst es gar nicht richtig greifen, aber du hast eine Sehnsucht, dass du mit Gott in Kontakt kommst und dass du ihm glaubst und dass du weißt, ja, bei ihm, da bin ich zu Hause und er vergibt meine Sünde, meine Schuld und ich kann ein Kind Gottes werden bei ihm. Und wenn es dein Wunsch ist, dass du da einen Schritt auf ihn zu tust an diesem Morgen, dann lade ich dich ein, dass du kurz deine Hand hebst. Ich würde gerne für dich beten, dass das passiert in deinem Leben und dass du einen Schritt weiter kommst. Ist jemand da? Danke. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich bewegst durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir für das, was du geredet hast und da, wo du Menschen umwirbst für das Leben mit dir. Ich bete für jeden Einzelnen, der diesen Schritt das erste Mal oder das wiederholte Mal tun möchte und sich öffnet für dich und deine Realität. Ich bete, dass du deinen Segen gibst und dass du weiterführst. Ich bete, dass du deine Vergebung platzierst in dem Leben der Menschen und Veränderung bewirkst, Jesus. Herr, dass sie schmecken und sehen, wie du bist. Dass sie dich persönlich kennenlernen, nicht nur vom Kopf her, sondern dass sie dich wirklich erleben, dass sie dich erfahren in ihrem Alltag. Ich bete um Lebenserneuerung. Herr, und ich bete für uns alle hier, die wir alle so ein persönliches Land der Verheißung vor uns haben. Ich bete um Klarheit. Ich bete, dass dieses Land, was es für uns auch immer bedeutet, dass es klar vor unseren Augen ist und dass du Glauben dafür schenkst, dass wir dieses Land mit dir einnehmen können. Ganz egal, wie Umstände sind, ganz egal, wie die Herausforderungen sind. Ich bitte dich, dass wir glaubensvolle Menschen werden. Kundschafter wie die zwei, die dir vertrauen, die deinem Wort vertrauen, die den nächsten Schritt gehen, die positiv reden, weil sie im Herzen diesen Glauben an dich haben. Halleluja, Herr. Und ich bete für uns als gesamte Gemeinde. Ich bete, dass du unser Gemeindeherz erweiterst und dass du uns mehr Glauben von dir schenkst, an dich und deine Möglichkeiten. Herr, wir wollen nicht blauäugig unterwegs sein, wir wollen auf die Fakten schauen, aber mit einem glaubensvollen Herzen und mit einer Perspektive, die von dir kommt. Wir wollen an deine Verheißungen glauben, wir wollen dich ernst nehmen, mein Gott. Herr, so bete ich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch diesen Punkt mit uns bearbeitest und dass du uns dienst und du darfst gerne unser Gemeindekardiologe sein. Du darfst unser Herz verändern, Jesus. So komm, Geist Gottes, und tu dein Werk in jedem Einzelnen von uns an diesem Morgen in deiner Kraft. Halleluja.